jetzt gehen wir erstmal und schneiden das doch mal raus. Ich habe schon auf Start gedrückt.
Ja, noch einmal strecken.
Aber eigentlich wäre das doch eine super Begrüßung, oder?
Ja, und gar nicht geplant, also tatsächlich.
Hallo und herzlich willkommen bei Stein und Knorke, der Podcast, der es nicht auf die Reihe kriegt. Ich bin der Herr Knorke.
Ich bin der Herr Stein. Und was heißt nicht auf die Reihe kriegt? Du hast doch eine gute Ausrede zurechtgelegt dafür, habe ich gehört.
Wie? Was? Wir haben Ausreden?
Eine gute Erklärung. Das ist unsere Erklärung. Wolltest du doch noch.
Ach so, ja. Also, oh Gott, wir gehen jetzt richtig rein, gleich am Anfang. Ja, okay. Was haben wir gesagt? Wir machen Sommerpause, ne?
Nee, wir haben eine gemacht. Das war doch dein brillanter Einfall, dass wir eine Sommerpause gemacht haben. Aber jetzt ist die Katze schon aus dem Sack.
Wir haben eine Sommerpause gemacht und haben euch natürlich vergessen, in der letzten Folge zu erzählen, dass wir eine Sommerpause machen. In Wirklichkeit sind wir einfach zwei verplante Arschlöcher, die es nicht auf die Reihe kriegen, würde ich sagen. Ja, okay. Ich hätte auch andere Wörter sagen können, aber ich bin noch nett geblieben.
Ja.
Aber also es gab aber auch in der Tat kleine technische Probleme, die uns daran gehindert haben, zumindest in der letzten Woche eine Folge aufzunehmen, als wir es uns vorgenommen haben.
Herr Knorke konnte denn auch nicht so nah ans Mikrofon.
Ich lehne mich zurück.
So ist besser, so ist hervorragend.
Und beobachte das mit etwas Abstand.
Ja, das kann man immer gut machen. Ja, die technischen Schwierigkeiten. Ja, es hätte ja eigentlich schon eine Woche früher eine neue Folge gegeben, aber dann hat sich mein Computer direkt verabschiedet. Mainboard war durchgebrannt. Aber du hattest ähnliche Probleme.
Ein kurzes Piff. Ein kleines Wölkchen schwebte durch den Raum. Ich bin ja der festen Überzeugung, da wir beide den gleichen Fehler hatten, ja, oder beide das gleiche Problem hatten, das ist eine Verschwörung der Verschwörungstheoretiker, weil sie genau wissen, dass wir die Wahrheit sagen und ja, quasi ihre Verschwörungsideologien untergraben. Und deswegen haben sie russisch, libanesisch, chinesische Hacker auf uns gejagt, die unsere Mainboards zerstört haben.
Ja, wir haben uns ja auch in der letzten Folge drüber unterhalten, aber auf die Gefahr hin. Ich glaube, meinst du nicht, dass wir uns da zu ernst nehmen? Ich glaube nicht, dass sie das extra für uns machen würden.
Hallo, soll ich mal kurz in unsere Statistik gucken, uns hören? Jetzt sagst du ja, aber was? Jetzt funktioniert natürlich die Seite wieder nicht mehr. Doch, da. Uns hören hier mindestens, also jetzt lad doch mal, jetzt uns hören hier mindestens 20 Leute im Durchschnitt.
Was?
Ja?
So, oh.
Naja, 20 Mal abgespielt die Folge.
Steht da auch drin, wie lang die Leute sich das anhören? Oder sind sie dann einfach weg nach einer Minute?
Willst du das wirklich wissen?
Nein. Kurze Antwort, nein. Mir reicht es, dass ich es von einer Person weiß, dass sie sich zum Laufen anhört und dass es ihr Freude macht. Und das reicht mir dann auch.
Es gibt auch Dinge, die muss man nicht wissen oder nicht in der Öffentlichkeit besprechen.
Stimmt, dafür gibt es das Internet, wo man sich anonym austauschen kann.
Ja, also eine Ausweispflicht im Internet würde, glaube ich, manches einfacher machen.
Aber nein, so fangen wir gar nicht erst an. Ausweispflicht im Internet? Auf keinen Fall. Ich bitte nicht.
Also sagen wir es mal so. Ich weiß es leider nicht mehr, welche Behörde das ist. Ist das die Behörde für jugendgefährdende Medien oder ist es die Bundesnetzagentur? Also wenn die jetzt durchziehen, dann musst du bald deinen Ausweis auf Pornoseiten hinterlegen, um Pornos gucken zu dürfen.
Naja, man muss es auch so sehen. Also das wäre dann natürlich echt marktfördernd für so Videotheken. Und vielleicht ist es dann...
Videotheken?
Ja, also heißt das überhaupt so? Du weißt schon, die Läden, wo man reingeht, um sich Filme auszuleihen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das nannte man Videothek. Nur mal so ganz kurz, du bist mehr in der Stadt unterwegs als ich. Aber wann hast du denn das letzte Mal eine geöffnete Videothek gesehen?
Ja, das ist ja eben das Ding. Die sind ja alle untergegangen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass die tatsächlich eine Ausweispflicht auf Pornoseiten einführen, dann kannst du wieder anonym deine Pornos in der Videothek holen. Also bin ich stark.
Ne, so anonym ist das ja auch nicht, ne? Wenn dir der freundliche Herr unterm Tresen zuzwinkert und sagt, ich hab da was Neues für Sie.
Ja, dann weiß es wenigstens nur einer. Dann weiß es wenigstens nur einer, weißt du? Ansonsten eigentlich, weil eigentlich, wenn du auf eine Pornoseite gehst, dann weißt du, die haben ja Cookies bis hin nach Facebook oder irgendwelche Messenger oder Instagram. Also keine Ahnung, gibt es ja zigtausende von Cookies auf den Seiten. Also ja gut, aber okay, ich merke es ja nicht, dass sie das alle wissen, gell? Das ist natürlich angenehm.
Ja, und außerdem, ganz ehrlich, wen interessiert's? Also,
das ist dann auch
man zuckt zwar kurz zusammen, wenn man diese E-Mail bekommt von irgendwelchen Scammern, die behaupten, sie hätten einen über die Webcam gesehen, was man doch für schmutzige kleine Dinge treibt vor seinem Computer.
Sowas?
Nein. Doch, sowas gibt es.
Oh, das ist ja clever.
Das ist sehr, sehr toll. Das letzte Mal wollte ich schon antworten, welche Webcam er denn genau meint. Die, die nicht angesteckt ist oder die, die abgeklebt ist. Aha. Aber also ich bin der Meinung, der beste Schutz ist einfach immer noch keine zu haben oder sie abzukleben. Andererseits haben wir alle Smartphones auf unserem Tisch liegen. Ne? Das hatten wir auch schon ein paar Mal.
Ja, aber ich muss dir auch ehrlich sagen, ich habe davor ehrlich gesagt überhaupt keine Angst, weil ich mache mir vor Masturbieren schon Gedanken, dass ich gut aussehe. Also ich gehe, also immer wenn ich masturbiere, mache ich mir Gedanken darüber, was ist, wenn jetzt einer zuschaut, heimlich über die Webcam und ziehe dann mein schönes weißes Hemd an, mache mir noch die Haare vorher so ein bisschen und positioniere dann auch die Webcam, dass das Geschlecht dann auch richtig schön groß und imposant aussieht. Also man kann damit auch ein bisschen spielen. Ich habe nur leider immer noch keine E-Mail von so jemandem gekriegt. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
Also ich denke mir immer nur, mein Gott, also ist dein Problem, wenn du da jetzt zuschauen willst, ne? Also.
Ja, stimmt, du könntest ja eigentlich dafür zahlen.
Whatever flows your boat, ne? Whatever flows your boat.
Aber ich glaube auch gar nicht, dass wir das ehrlich gesagt machen. Aber genau, jetzt kommen wir doch mal zum Thema der heutigen Sendung.
Wir haben ein Thema, ja, schau doch mal raus.
Ja, nee, wir haben doch kein Thema. Ich dachte, wir wollten es heute mal ganz frei sein.
Ja, ja, deswegen hat es mich gewundert, dass du ein Thema hast.
Ich sehe nur diese wunderschönen Wolken da draußen. Seit ein paar Tagen, jetzt reden wir schon über das Wetter übrigens, seit ein paar Tagen ist das Wetter wieder so schön und diese scheiß Hitze ist weg. Es ist so angenehm.
Ja, aber sie kommt garantiert wieder, die Hitze. Aber wenn es dann wirklich schon so heiß ist, dass die Leute nicht mal mehr im Lokal vor der Tür sitzen möchten, weil es so heiß ist, dann ist es wirklich schwierig.
Unter Schirmen.
Also ich bin ja der Meinung, dass wir langsam dieses mediterrane Lebensgefühl in Deutschland auch einführen sollten und einfach so zwischen 13 und 16 Uhr die Siesta machen, ja. Wir fahren einfach das Land jeden Tag so runter für 4 Stunden, für 3 Stunden. Und gerade in Bayern verlängern wir einfach die Ladenöffnungszeiten dafür. Und wir setzen uns alle nicht der Mittagshitze aus.
Nein, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich kann auch keine Siesta machen. Also selbst wenn es jetzt eingeführt werden würde, ich bin seit 30 Jahren ohne Siesta ausgekommen, ich fange jetzt nicht mit einer Siesta an.
Ach, so ein Mittagsschläfchen ist doch was
das Feines. Das klappt nicht. Ich lege mich dann dahin und tu so, wie es würde ich schlafen.
Und ja, dann machst du was falsch.
Ja, vielleicht sollte ich einfach nicht so viel Kaffee über den Tag verteilt trinken.
Das ist, also ich trinke ja meine 2 Tassen Kaffee am Morgen und wenn es dann so gegen Mittag vielleicht noch nicht mehr ganz so gut funktioniert, trinke ich noch einen Espresso. Aber ansonsten, ja. Trink mal nicht so viel Kaffee, baller dir nicht so viel Energy-Scheiße rein. Ja.
Hallo?
Nimm einfach mal so einen guten Gaming-Booster, um fokussiert zu sein während deiner League of Legends-Turniere. Und
Moment. Halt, stopp. Ich spiele überhaupt
keinen. Halt, stopp!
Halt! Außerdem Kontenance, Abstand vom Mikrofon. außerdem, ich mache gar keine League of Legends Turnier. Okay, ja gut, ich spiele es manchmal. Ja, ich gebe es ja zu. Aber ich würde da niemals an Turnieren teilnehmen. Ich spiele höchstens 2 Runden am Tag. Allerhöchstens. Und meistens halt spiele ich gar nicht. Aber auch nur deswegen, weil es so was Unverbindliches ist, weißt du? Das ist was, das kannst du eine Dreiviertelstunde machen und danach ist auch gut. Wenn du eine Serie schaust, dann schaust du danach die Serie weiter. Wenn du irgendein Spiel mit einer Geschichte spielst, dann spielst du danach das Spiel weiter. Und das ist einfach sowas, da weiß ich.
Ja, man bleibt hängen und es hat ein Ende.
Genau.
Ja, bei mir geht's dann, ich stehe ja eher so auf diese Trash-Games, ne? Aber auch eine heiße Empfehlung habe ich gerade eben auch nochmal kurz gespielt. FTL Faster Than Light ist auch ein wunderschönes Spiel zum Zeit-Totschlagen und du bist auch nicht länger als eine Stunde drin. Hm.
Ja, Zeit-Totschlagen, das wär's. Ich habe jetzt die kommen.
Aber wenn du mal. Hm? Ja, was? Ja?
Ich habe jetzt, das weißt du nämlich noch gar nicht, ich habe jetzt die kommenden 2 Tage ganz viel Zeit zum Zeit totschlagen, weil ich in einer Hals-Nasen-Ohren-Klinik bleiben muss.
Du musst in der Klinik bleiben.
Ich muss in der Klinik bleiben. Pass auf, ich krieg einen Mini-Eingriff, der reduziert sich auf so einen Knorpel in der Nase, der so ein bisschen gelasert wird, dann ist er kleiner und die Luft kommt besser durch. Und das könnten die theoretisch auch ambulant machen, aber weil es die Kasse theoretisch zahlt, so muss ich gleich 2
ja. bleiben.
Und das Schlimmste ist, ich habe eigentlich damit gerechnet. Also was heißt das Schlimmste? Ich will mich ja gar nicht beklagen. Also zumindest haben wir eine Krankenkasse, dass man sich sowas einfach mal so, hups, ich habe mal Lust und es wird mir gezahlt. Also jammern auf hohem Niveau, aber trotzdem, das Schlimmste ist, der Termin ist auch noch um 8 Uhr in der Früh, das heißt, der komplette erste Tag, vor dem ich eigentlich gehofft habe, dass es irgendwann spät nachmittags dann ist, wenn ich dann gleich die erste Nacht geschlafen habe und fertig bin, der ist auch noch am Morgen, das heißt um 8 und muss ich noch länger.
Ja, aber wie das ja im Klinikalltag ist, den ich kenne, hast du zwar um 8 Uhr deinen Termin, aber bis vor 12 Uhr passiert nichts.
Ey, das macht es nicht besser. Ich muss ja auch noch nicht.
Aber mich wundert es sehr, dass sowas nicht ambulant gemacht wird, weil eigentlich, eigentlich leben wir in einer Zeit, in der Krankenkassen am liebsten wahrscheinlich noch Herztransplantationen ambulant durchführen würden. So am besten im Drive-In, ja.
Ja, man weiß es nicht. Ein Bekannter von mir hat das auch sich scheinbar machen lassen, hat er mir dann erzählt, und der hat es auch ambulant gemacht. Also ist dann gleich wieder gegangen. Ich weiß auch nicht.
Ja, solche Kleinigkeiten sind ja quasi wirklich eigentlich immer schnell gemacht irgendwie. Wenn du mal in so einer orthopädischen Tagesklinik warst, dann ich saß da ja schon mal drin in sowas, wo dann viele, viele so kleine Eingriffe gemacht wurden, irgendwelche Rückensachen und Knie und was weiß ich, so halbe Stunde, Stunde Eingriffe irgendwie, und du fühlst dich da wirklich wie im Schlachthaus, wenn du in diesem Wartezimmer sitzt.
Oh nein.
Das ist schon heftig. Es wird einer nach dem anderen, wird reingerufen irgendwie. Alle sind total nervös und angespannt. Dann wirst du da durch diese in diesen Hygienebereich da geführt. Du musst dich erstmal umziehen, kriegst wie im Schwimmbad einen Spind.
Oh Gott.
Das ist schon sehr interessant, sowas mal gemacht zu haben.
Ja, ist auf jeden Fall eine Erfahrung.
Ja, da weißt du, wie sich so ein Schwein fühlt, ne?
Na, okay, das ist jetzt aber eine Übertreibung.
Ja, okay, das Schwein weiß nicht, obwohl, da kann man jetzt auch.
Ja, da kann man jetzt auch drüber diskutieren, aber das ist ja keine Schlachterei. Also, das sind ja noch ganz andere Verhältnisse hier. Außer bei Demeter vielleicht.
Bei Demeter, ja, auch da möchte ich nicht im Schlachthaus sein.
Nee, natürlich nicht. Aber man kann zumindest davon ausgehen, dass sie ein schöneres Leben davor haben.
Ja, hoffen wir einfach mal, dass man davon ausgehen kann, ja.
Diese Themenwechsel heute. Wow.
Wir springen quasi im Zickzack durch den Feuilleton sämtlicher Zeitungen.
Stell dir mal vor, du springst dann so immer wieder so ein bisschen weiter vor, während du es dir anhörst, dann geht es dann da plötzlich um Demeter-Schlachthöfe, da geht es um Nasen-OPs.
Ja, das wird wieder sehr interessant, wenn du wieder irgendetwas sagst, was ich rauspiepsen muss, diese Stelle zu finden.
Also ich reiße mich tatsächlich zusammen, dass ich nichts sage, was du rauspiepsen musst.
Nein, das ist ja in der Tat auch erst ein einziges Mal passiert. Aber es war interessant irgendwie, wenn man sich dann nicht genau merkt, wo diese Stelle war oder sich das sortiert, dann ist das schon eine Herausforderung, das zu finden.
Du, deswegen habe ich hier immer meinen Stift in der Hand und so einen kleinen Notizzettel. Eigentlich ist es kein wirklicher Notizzettel, es ist so ein Post-it-Ding. Man kann da immer irgendwas draufschreiben, wenn es wäre. Hörst du, das ist der Stift.
Ja, ich kann hier auch aber einfach klicken, sagen, das muss weg, und schon habe ich hier mein Timespan. Das klingt dann so. Hört man
ja, das hört man. Und es hört sich überhaupt nicht so charmant an wie so ein Schreiben. Warte. Mach hier so ein bisschen ASMR. Ja, aber
Schreiben ist
schon. Schreiben ist sehr in. Okay. Also so im Schreiben ist gut. Ich hatte mal so eine Kombination aus beiden. Das war einer der größten Fehlkäufe meines Lebens im Nachhinein. Ich habe mir so ein Art Tablet gekauft. Das hatte auf der einen Seite war der Bildschirm, auf der anderen Seite war ein Schreibpad. Das Tablet kam nämlich auch mit einem Stift.
Oh, oh Gott, ich glaube, ich weiß, was ja, du meinst.
Ja, also die erste große Einstiegshürde war es erstmal zu lernen, auf dem Bildschirm zu schauen, aber dann gleichzeitig auf dieser Fläche zu schreiben, also praktisch blind zu schreiben oder nur auf dem Bildschirm zu sehen, was du gerade schreibst. Aber das ging, da hat man sich dann dran gewöhnt. Und dann habe ich da auf diesen Ding die abgefahrensten Notizen geschrieben. Also ich bin ja selber jemand, ich schreibe ja wahnsinnig gerne analytische und Zusammenhänge in Diagrammen und Flowcharts und was weiß ich was. Und wenn, dann Funktionen, ich habe das alles noch so ein bisschen vom Studium mit drin, war ja dann so riesige Notizen und so weiter. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich nur das Problem, jetzt habe ich die halt auf diesen Ding drauf und ich kann die theoretisch irgendwie sehr aufwendig versuchen, als PDF zu speichern. Aber was mache ich dann damit? Hätte ich denn ein Notizbuch dagegen? Weißt du, so ein schönes Notizbuch mit einem tollen Einband und allen möglichen. Dann würde ich da, keine Ahnung, so ein Sternchensticker drauf machen und sagen, mein Tagebuch oder was weiß ich was. Und es wäre cool. Könntest du rausholen so, ah ja, da habe ich was.
Also ich weiß, was du meinst. Ich bin ja auch ein großer Freund der handschriftlichen Notiz und ich habe mir auch mal vor einiger Zeit mal einen schönen Füller besorgt, einfach auch um wieder mal ein schönes Schreibgefühl zu haben. Ich persönlich mag Kugelschreiber einfach gar nicht. Mhm. Mit einem Füller ist wesentlich angenehmer, aber Füller ist halt, musst du auch wieder ein bisschen aufpassen, ne? Weil der halt, also zum Beispiel mein Notizbuch, die zieht die Tinte so durch, dass du eigentlich nur einmal nur eine Seite verwenden kannst, weil die Rückseite dann komplett voll ist. Oh, wie schön. Mit Tinte. Aber auch diese digitalen Notanten, schriftlichen Notizen werden sich, glaube ich, nie so durchsetzen. Das ist einfach irgendwie komisch. Also ich finde es schon schwierig, immer irgendwie auf diesen Handhelds bei irgendwelchen Paketboten oder so unterschreiben zu müssen.
Da kritzel ich meistens irgendwas drauf und zerstört die auch gar
nicht. Ja, das sieht. Ja, weil sie genau wissen, dass das 95% der Leute so geht. Ja. auch gerade jetzt in Zeiten von Corona finde ich das noch viel, viel schlimmer, wenn ich da dann mit meinem Finger auch noch draufschreiben muss. Wer weiß, wie viele Leute da schon das Ding angetouched haben. Und ich habe auch lange nach Lösungen gesucht und ich habe so für mich das gefunden, was so halbwegs funktioniert, wenn du sowohl handschriftlich haben willst, als auch digital. Aber du musst einen Workflow haben. Es gibt von Moleskine ganz, ganz tolle Notizbücher. Die haben eine ganz spezielle Seitenstruktur, die dann mit einer App funktioniert und das Ganze digitalisiert. Und das finde ich ganz gut.
Okay, ja, das hört sich clever an. Aber ist halt auch eher praktisch für Leute, die jetzt ihre Notizen auch mit anderen Menschen teilen, oder?
Ja, tatsächlich, ja.
Also sagen wir mal Lehrer oder Professoren oder Leute, die in Managementkreisen sich treffen oder so. Aber weißt du, was ich mir gerade gedacht habe? Dass dieses ganze Word-Tippen, wie das funktioniert, also dass du mit einem Thema oben anfängst und das dann einfach runterschreibst, dass es bestimmt auch unsere Art zu denken beeinflusst. Stell dir mal andererseits vor, wir würden nicht von oben nach unten schreiben, sondern wir hätten irgendwie ein anderes Schreibsystem, wo wir mal da und dann mal dahin und mal dahin was schreiben können. Oder, keine Ahnung, mehr mit Symbolen oder was weiß ich was arbeiten würden. Was, inwiefern das dann unsere Art zu denken so ein bisschen verändern würde. Ob wir dann kreativer denken würden oder ob wir
genau. Aber machst du denn, also sagen wir mal so, wenn du jetzt in wenn du jetzt Gesprächsnotizen machst, ja, jetzt zum Beispiel zu diesem Podcast und du würdest dir Notizen dazu machen. Schreibst du alles einfach untereinander einfach so runter?
Nee, natürlich nicht. Nee, ich würde natürlich in die eine Ecke.
Man versucht da ja schon, ne, genau, ein bisschen Platz lassen, weil vielleicht kommt da ja noch eine Info dazu.
Würde ich ein Smiley zeichnen.
Das sieht dann schon alles sehr wirr. Ja, also wenn ich irgendwo auf irgendwelchen Sitzungen oder so mein Notizbuch offen habe, das ist auch mehr vollgekritzelt als mit Notizen vollgeschrieben. Aber mein Gott, so ist das halt. Ja, die Denkweise, also ich muss schon sagen, als ich noch vor vielen Jahren hardcore-intensiver Twitterer war, was schon länger her ist, ich habe vorgestern, glaube ich, die E-Mail bekommen, dass ich jetzt meinen 11. Geburtstag auf Twitter hatte.
Oh, krass. Okay, du bist ja schon wirklich, wirklich lange dabei. Also wie lange gibt
es das? Ich bin schon...
Das gibt es doch wahrscheinlich auch erst seit 2007 oder so.
Boah, wie lange gibt es denn schon Twitter? Das
weiß ich nicht. Weißt du was, wir raten jetzt. Ich google es gleich. Ich sag, Twitter gibt es seit 2007. Ja, doch, 2007 würde ich sagen. Nee. Was meinst du?
Ich glaube in Europa, jein. Also ich würde sagen, ich sag 2004.
Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich den Tab jetzt hier nicht damit zumache, sonst bin ich weg. 2006, ha.
Na, okay.
Ja, 21. März. Zufall? Ausgerechnet am 21. März? Ich glaube nicht. Nee, das ist kein Zufall.
Da war vielleicht gerade der Studiengang zu Ende oder so. Wer weiß.
Nicht, so 21. März war. Ich wollte es
noch ein Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ich habe in der Zeit, in der ich wirklich viel, viel getwittert habe, habe ich auch angefangen, jetzt nicht unbedingt in Tweets zu denken. Aber wenn ich was formulieren wollte, fiel es mir am Anfang sehr schwer, mich an diese 160-Zeichen-Begrenzung zu halten. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit, je öfter du das machst, sind deine Gedanken eigentlich schon so eingestellt, dass du dich kurz fasst. Und es hat irgendwann dann meistens sehr gut hingehauen, dass ich nicht mehr überlegen musste, ob ich das jetzt irgendwie umformuliere, damit ich da noch Platz habe oder sonst was. Also man gewöhnt sich schon eine andere Denkweise an, glaube ich.
Ja, aber deswegen sind ja auch diese Twitter-Diskussionen immer so völlig eskalierend und finden selten einen Konsens, oder? Weil die Leute sind es gewöhnt, irgendwie ganz kurze und prägnante Aussagen zu lesen. Und alles, was dann irgendwie hinausgeht, auf das oberflächliche Meinung raushauen, dafür hat dann niemand Zeit oder Lust oder kannst du überhaupt nicht posten. Stimmt das nicht? Ich hatte mal einen Blogartikel extra über dieses Phänomen geschrieben, vor 2 Jahren oder so. Da habe ich mich auch.
Also wie ich es schon so oft gesagt habe, ich finde, das Internet ist jetzt nicht unbedingt der passende Ort, um Diskussionen zu führen oder Meinungsaustausch zu führen. Twitter ist erst recht nicht der richtige Ort dafür. Also es gibt Plattformen, da habe ich einfach mehr Platz, also in irgendwelchen Foren oder so, kann mich besser ausdrücken und etwas ausschweifender werden, aber auf Twitter sollte man keine Diskussionen anfangen.
Das Problem bei Foren ist halt, in Foren hast du halt immer dieselben Hanseln. Also das ist ja dann...
Ja, das ist halt wieder die eigene Bubble, aber das ist ja Twitter im Endeffekt auch. Also... Du folgst ja auch nur deinen gewissen Kreis und wirst verbreitet. Ich meine, außer du wirst halt jetzt wirklich retweetet und erreichst viele, viele andere Leute, die du sonst nicht erreichen würdest. Aber ansonsten ist es doch auch nichts anderes.
Also, meinst du, ich sollte auch mal anfangen zu twittern? Oder ist der Zug schon abgefahren?
Oh mein Gott, Twitter wird noch lange leben, glaube ich, weil Twitter einfach so die Plattform ist, die sich auch etabliert hat für... sämtliche Nachrichtenseiten, Politiker etc., um einfach seinen Senf dazu zu geben. Ne?
Ja, aber glaubst du, dass ich da auch Fotografie promoten könnte auf Twitter? Nein, das
Fotografie ist Fotografie im Internet ist eh auch immer so ein Thema. Ne? Die guten Seiten kosten irgendwie Geld. Wobei mir jetzt auch echt ernsthaft keine gute Internetseite mehr einfallen würde, wo ich mich gut austauschen kann über Fotografie.
Naja, weißt du, ich bin ja in ein paar Facebook-Gruppen drin. Da kannst du dich zum Teil recht gut austauschen, aber zum Teil ist es auch, also zum Teil sind auch die Kommentare einfach sehr krass. Also da sind so viele toxische Menschen auch in diesen Gruppen unterwegs. Auch da, also sagen wir jemand, ein Anfänger, das Schlimmste, was du als Anfänger machen kannst, also wenn du Anfänger in der Fotografie bist, ja, und du wirst dir mal komplett den Tag und den Einstieg in die Fotografie versauen, dann gehst du in eine dieser Gruppen und stellst dir dein Anfängerbild hoch. Weil dann kriegst du irgendwie 30, 40 Kommentare von Leuten, die sich über dein Foto lustig machen. Das ist ein bisschen harsch.
Ja,
aber du kriegst auch manchmal konstruktives Feedback, also das geht auch. Das Problem ist halt, der Inhalt in solchen Gruppen beschränkt sich halt meistens auf halbnackte Frauen. weil das irgendwie...
Achso, ja, ich wollte sagen, Fotografen, die einen Facebook-Account haben, aber das kommt aufs Ähnliche, aufs Gleiche oder aus.
Ja, also wahrscheinlich, aber es sind halt einfach halbnackte Frauen. Das Foto muss nicht mal gut sein, solange das Foto irgendwie sowas wie nackten Hintern zeigt. Am besten noch mit einem grünen Hintergrund oder so ein bisschen voyeursmäßig irgendwie in der Stadt. Dann zack, geht das richtig ab.
Ja, das ist natürlich professionelle Fotografie. Ja, das setzt natürlich auch den Gedanken der Kunstform Fotografie natürlich sehr, sehr weit voran. Ne? Also.
Ja, aber ich muss da auch sagen, weil ich folge ja auch vielen dieser, würde man eher sagen, Künstler, mehr künstlerischen Fotografen. Da gibt es aber inzwischen, setzt sich da auch diese Subkultur durch, dass sie irgendwie auch ihren meisten, wie sagt man, Traffic mit halbnackten Frauen kriegen. Die Fotos sind dann halt entweder unscharf oder sie sind irgendwie mit einer Analogkamera geschossen, weil da einfach so ein bisschen mehr artsy. Aber es ist eigentlich von Inhalt her überhaupt nichts anderes, nur dass die Frauen halt eher so ein bisschen alternativer aussehen oder so Indie-mäßig, Hipster-mäßig aussehen und das Ganze auf alt gemacht ist. Also es ist ein schwieriger, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist ähnlich wie mit Schlagzeilen von der Bild-Zeitung, die wahnsinnig gut gehen, weil sie halt irgendwie so, würde man sagen, primitive Reize in uns auslösen. Und genauso, glaube ich, klappt das auch mit dem Fotografie-Marketing irgendwie ziemlich gut.
Ja, Sex sells, es ist halt einfach so, ne? Es ist. Zieht halt immer. Bisschen nackte Haut, bringt dir Reichweite.
Ja, aber bringt's auch Jobs, frage ich mich dann immer. Oder hast du dann nur einen Haufen, ich sag mal, lustbedürftiger Männer, die dir dann folgen?
Ja, die Frage in der Fotografie ist sowieso, Jobs zu kriegen, von denen man auch leben kann. Ne? Also die Fotografie ist ja eigentlich so überlaufen mit Leuten, die meinen, sie kaufen sich jetzt eine Kamera für 5.000 Euro und sind jetzt professionelle Fotografen und die dann halt irgendwie dann auch die Angebote annehmen, die sagen, du mach den Job bitte umsonst für mich, ich habe aber ein Riesennetzwerk, ich empfehle dich weiter, ich bezahle quasi mit meinen guten Namen, ja. Klar gibt es da viele professionelle Fotografen, die sagen, nee, Digga, weißt du, ich muss auch von irgendwas leben, du machst deinen Job ja auch nicht nur aus Gemeinnützigkeit heraus oder in der Hoffnung heraus, dass aus dem Auftrag jetzt noch ein größerer Auftrag entsteht.
Ja, kann ich dir auch ein Lied von singen. Also ich bin auch peinlich berührt.
Als Anfänger,
also ich muss auch sagen, mir ist das auch schon jetzt in der, sag mal jetzt wir haben jetzt ja genau ein Jahr, wo ich das angefangen habe, so ein bisschen diesen Versuch mit der Selbstständigkeit in der Fotografie, was ich ja völlig unterschätzt habe, was da alles dazugehört. Und ich hatte auch schon 2-3 Shootings oder so, die ich einfach kostenfrei gemacht habe mit Aussicht auf zukünftig mehr und große Überraschung. Es hat jetzt von diesen 3 Shootings hat's bei einem zu mehr geführt und die anderen, die haben das dann halt einfach hingenommen. Beziehungsweise das war sogar noch eine viel kompliziertere Geschichte, die hat sich dann das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ja dann immer noch das Beste. Alles umsonst haben wollen und dann aber auch noch einem das Leben schwer machen. Ne? Das ist das sind dann wahrscheinlich auch die als ganz einfach verkaufen, schnell und unkompliziert. Mhm. Und das sind dann aber wahrscheinlich auch die Fälle. Ich habe noch nie wirklich mein Geld mit Fotografie verdient, außer nachts durch irgendwelche Diskotheken zu laufen und da Fotos von betrunkenen Menschen zu machen.
Aber immerhin hast du damit Geld verdient.
Ja, sogar ganz gutes Geld, wohlgemerkt. Also das hat halt gezogen, ne? Aber ich war halt auch jeden Abend hackedicht. Also
ja.
War eine wilde Zeit. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, als Fotograf ernsthaft Fuß fassen, zu fassen. Und du musst halt jeden Tag auf die Kacke hauen und den Arsch hochkriegen und was machen. Und vielleicht auch, ja, wirklich mal den einen oder anderen Auftrag annehmen, wo du dir sicher sein kannst, dass da vielleicht noch mehr bei rumkommt. Ich finde es immer schwierig, aufs Geld für seine Arbeit zu verzichten, ne? Also man kann ja sich dann vielleicht irgendwie schauen, dass man sich einigt, pass auf, wir machen das zum Unkostenbetrag oder so. Aber es, oder wenigstens Anfahrtskosten zahlen oder sowas, weißt du? Also so komplett umsonst haben wollen, finde ich halt total daneben, ne? Also ich gehe ja auch nicht zum Bäcker und sag, du, ich hätte gern 3 Semmeln und ich sag meinen ganzen Kumpels, dass bei dir die besten Semmeln in der Stadt gibt. Der schmeißt mich hochkant raus, also.
Ja, ich kenne halt auch so viele Leute, die da genau. Also das Ding ist ja, wenn du ja in dem Prozess drinsteckst, dass du, also das muss ja gar nicht mal die Fotografie sein, das kann ja auch irgendwas anderes sein. Das kann ja auch meinetwegen sein, dass du gerne Porträts von Leuten malst oder dass du sehr gerne Leuten hilfst, bei ihrer Website bauen oder so, Freunde von dir, wenn sie irgendeine Unterstützung brauchen oder sonst was.
Ja, das sind alles diese Sachen, wo das kann man doch mal schnell, ne?
Genau. Und man ist dann aber auch in diesem Prozess drin, dass man eigentlich so viel Zeit und Mühe und so weiter rein investiert und auch sich immer fortbildet, neue Sachen kauft, Workshops eventuell auch besucht und, dass man völlig aus dem Auge verliert, um was es eigentlich geht, nämlich dass man dann davon ja auch irgendwann mal leben will.
Ja, und auch das Ding ist, selbst wenn du bezahlt wirst, du steckst ja grundsätzlich wahrscheinlich mehr Arbeit rein, als du am Ende rauskriegst.
Ja, genau, ne? Genau, also, das ist ja der Punkt.
Das ist ja genau das, ja. Wenn du wirklich knallhart abrechnen würdest, dann würdest du dir halt denken, oh boah Gott, das kann ja kein Mensch bezahlen oder das wird doch kein Mensch bezahlen wollen.
Ja, also, und du siehst dann nicht mal das große Gesamtbild. Du siehst dann gar nicht mehr so die ganze Zeit, die du überhaupt schon da rein investiert hast, um dieses Produkt zu liefern, sondern du siehst dann nur den Kenntnisstand, den du gerade hast, du verlierst es komplett, also dieses Verhältnis zu dem, was du da schon rein investiert hast, das geht so ein bisschen verloren. Man nennt das ja das Imposer-Syndrom. Das ist ja ein tatsächlicher psychologisch erforschter Effekt. Und der ist ungefähr so, dass je mehr du dich in ein Thema einarbeitest, also wenn du anfängst, dich in ein Thema einzuarbeiten, dann lernst du erstmal wahnsinnig viel in einer total kurzen Zeit. Und dadurch, dass du dich in das Thema eingearbeitet hast und die meisten Leute im Umfeld das nicht gemacht haben, hältst du dich natürlich sofort für einen Experten. Aber je mehr Zeit du in deine Forschung investierst, desto mehr merkst du, hey, ich kratze ja eigentlich nur an der Oberfläche, so viel weiß ich gar nicht. Und das geht dann weiter und weiter. Und irgendwann fühlst du dich dann so wie jemand, der eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, einfach weil er das große Gesamte sieht. Weil er die ganzen Teilbereiche sieht und die ganzen Finessen. Und das ist dann dieses Imposer-Syndrom. Imposter-Syndrom, so ist es. Dass du selber von dir denkst, dass du eigentlich keine Ahnung hast, obwohl du von dem Thema eigentlich schon wahnsinnig viel Ahnung hast. Und ich glaube, gerade in der Fotografie fallen da wahnsinnig viele Leute opfert von diesem Syndrom. Auch einfach schlicht deswegen, weil es so einfach ist, sich im fotografischen Bereich mit Leuten zu messen, die einfach schon seit Jahrzehnten das schon machen. Und diese Verfügbarkeit von Profifotografie ist einfach überall. Und das ist so ein bisschen schwierig. Also.
Ja, es gibt halt auch Bereiche, wo es dann besonders extrem ist in der Fotografie, ne? Also gerade die Hochzeitsfotografie, das ist, glaube ich, ein Thema für sich, wovon ich jeden abraten würde, wenn ich das so mitbekomme von Leuten, die das gemacht haben.
Hui. Ja, also ich kenne einige Hochzeitsfotografinnen. Ich war auch mal auf einem Workshop, war irgendwie mit 10 Hochzeitsfotografinnen. Und ich ziehe da absolut den Hut davor. Also so eine Hochzeit zu shooten, also da ist so viel auf dem Spiel, wenn du eine Hochzeit shootest. Also erstmal, du hast so ein paar Momente, die darfst du nicht verpassen. Du stehst wahrscheinlich 8-12 Stunden auf den Beinen. Also du begleitest halt komplett den ganzen Tag mit. Und dann musst du auch noch sicher sein, dass du darfst dir ja halt doch überhaupt keine Fehler erlauben. Also du darfst gewisse...
Ja, und du musst dann auch noch Leute animieren, auf Bildern immer gut drauf zu sein, ne? Also da, auch das ist ja immer dann wichtig, ne? Du musst ja selber auch eine gewisse Ausstrahlung mitbringen, damit die Leute sich gern von dir fotografieren lassen.
Richtig. Also das ist krass.
Und das ist... Ich glaube, das Hauptproblem an der Fotografie allgemein ist, die Leute, die keine Ahnung davon haben, sehen nur das fertige Produkt. Und das war früher, war das wenigstens noch ein richtiges Foto, das du in der Hand hattest. Heute ist es halt einfach nur noch irgendeine Datei.
Es war doch mehr ein Handwerk früher.
Ja, und das war viel mehr wertgeschätzt, ja. Ich meine, als es losging mit der Fotografie, da war das noch ein richtiger Event, ja. Da haben sich ganze Familien versammelt, um Familienfotos zu machen. Alle haben sich rausgeputzt und was weiß ich. Und heutzutage hat halt jeder eine Kamera in der Tasche mit seinem Smartphone und macht ein Foto und sieht den Unterschied nicht unbedingt, ja, was da an Arbeit hinter einem guten professionellen Foto hintersteckt und den Schnappschuss, den ich mal auf mein Telefon mache. Und das ist halt was sehr Vergängliches. Ob das Foto, wenn nämlich das Shooting jetzt, sagen wir mal, 500 Euro gekostet hat, ja, das Foto verschwindet genauso in irgendeiner Bibliothek auf deinem Computer oder auf dein Handy und ist nach einer Zeit vergessen.
Ehrlich gesagt, das ist was, da bin ich mir mal gar nicht so ganz sicher, weil ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute für etwas zahlen, dann ist automatisch gleich eine ganz andere Form von Wertschätzung für die Leistung da. Also wenn sie es kostenlos kriegen. Was mich auch wahnsinnig nervt. Also weil ich mir natürlich denke, warum können die Leute nicht etwas wertschätzen, ohne dafür irgendwie finanziell zu bluten. Aber
Naja, weil Wert einfach über Geld ermittelt wird heutzutage, ne? Also emotionale Werte etc. zählen ja nicht mehr so viel.
Ja, nee. Leider nicht, leider nicht. Ja, schön, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs in die moderne Fotografie gerade, oder?
Ja.
Aber ich habe mich jetzt auch ausgekotzt. Wir können auch...
Du, ich habe auch meine Gründe, wieso ich das nie wirklich professionell machen wollte. Also das ist ein schönes Hobby, aber für mich ist es nicht so, damit ich mein Geld verdienen möchte.
Das verstehe ich. Nächstes Thema. Wie schaut es bei dir aus mit Reiseplänen?
Reisepläne? Also ich verstehe nicht, wieso man unbedingt verreisen muss in Zeiten der Pandemie. Wobei ich mittlerweile da jetzt meine Gedanken auch schon wieder ein bisschen geändert habe. Am Anfang fand ich es einfach komplett schwierig, generell überhaupt ins Ausland zu reisen.
Prinzipiell meinst du jetzt?
Ja, also gerade in Gebiete, wo ich weiß, da ist viel mehr Risiko, als ich es hier in Deutschland habe oder als ich es hier zu Hause habe.
Aber du meinst es nicht nur Pandemierisiko, sondern auch anderweitiges Risiko?
Nö, momentan geht es mir da allein um Corona. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich würde jetzt auch nicht unbedingt nach Jamaika fliegen und da in Kingston irgendwo in der Hood rumhängen wollen, ja. Also das ist wieder ein anderes Thema. Ich glaube, mittlerweile ist es, wenn ich jetzt wirklich Urlaub machen möchte und ich möchte woanders hin, ich habe mich ja auch dabei erwischt, ich habe überlegt, ob ich an die Nordsee fahre oder so, aber du kannst Deutschland dieses Jahr einfach überhaupt nicht bezahlen, das ist pervers, was teilweise die Zimmer kosten.
Echt? Ich hab jetzt was ganz Tolles gehört, der Bayerische Hof, also für die Leute, die es nicht wissen.
Ja, dieses für Münchner,
ja,
ne?
Ja, genau, für die Leute, die es wissen, Bayerische Hof, das ist so ein ganz nobles, Hotel. Da war auch schon Michael Jackson.
Machen viele noble Hotels mit, also für alle, die es nicht so mitbekommen haben, das finde ich persönlich auch ein tolles Projekt oder eine tolle Idee, weil sie halt einfach die Zimmer nicht belegt kriegen, gerade jetzt zur Zeit vor der Wiesnzeit. Irgendwie muss man halt die Umsatzausfälle auch abfedern. Und es gibt eine Aktion von vielen Münchner Hotels, die für Münchner, also das ist wichtig, du musst in München gemeldet sein, Zimmer zu einem sehr günstigen Preis hergeben, dass du dir quasi mal ein schönes Luxuswochenende im Bayerischen Hof oder im Charles Hotel, eine der besten Adressen in München, machen kannst. Bushido steigt da zum Beispiel ab. finde ich sehr interessant. Ist jetzt aber für mich nichts, also ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt in München mit der U-Bahn in den Urlaub fahren will.
Also Bayerische Hof, Doppelbett, irgendwie 120 Euro. Kriegst das Zimmer.
Ja, es ist in Ordnung. Also wie gesagt, ich war auch schon auf Urlaubssuche und habe dann so ein bisschen geschaut, was mich sehr erstaunt hat. Du kannst dieses Jahr wirklich Italien, Spanien, alles, was halt so ein bisschen in Europa mehr ist, oder also am Meer ist, die klassischen Urlaubsorte halt, du kriegst halt die Woche mit Flug für 320 Euro, ne?
Ja, gut, aber die bluten natürlich auch. Also die brauchen das.
Die bluten richtig, ja. Und ich mag eh keine großen Hotels und so. Ich bin ja eher so der Typ Strandhütte und aber das kannst du halt alles nicht bezahlen. Und auch an der Nordsee ist es schwierig, überhaupt sowas zu bekommen.
Echt, ist das so raus gerade? Kann man nicht an die Nordsee fahren bezahlt? Das ist schade.
Na, du kannst schon fahren, es geht. Du zahlst halt im Endeffekt für eine Woche, bist du halt mit, boah. Also ein Tausender musst du, glaube ich, schon rechnen für eine Woche.
Okay.
Also mit der Bahn an die Nordsee bist du schon mal 300, 350 Euro los. Du zahlst für ein Zimmer, für ein einfaches Pensionszimmer zahlst du 60 Euro pro Nacht. Und dann musst du dich halt auch noch irgendwie verpflegen, ne? Also.
Ja, das ist schon teuer. Könnte ich mir jetzt nicht so einfach finden. Also ich könnte es nicht aus der Tasche schütteln, so eine Woche Nordsee, wenn es sonst Geld
gibt. Ja, auch wenn es wirklich schön ist da und die wenn du die Webseiten anschaust, die mit wunderschönen Bildern locken, da hab ich mich so geärgert. Ich bin mir nicht sicher, es war, glaube ich, Langeoog, bin ich auf die Webseite gegangen für die Touristenvermittlung oder die Zimmervermittlung und dir springt ein Bild entgegen von einer kleinen, schönen Hütte, direkt am Strand, ja, und ich sehe das und sage, genau das will ich haben. Mhm. Wo kann ich das buchen? Und du findest das auf der ganzen Webseite nicht, bis du rausfindest, dass es in Strandnähe oder direkt am Strand auf den Nordseeinseln keinerlei touristische oder überhaupt keine Häuser gibt, weil das alles Naturschutzgebiet ist.
Ein Fake-Bild, Fake, falsche Werbung.
Ja, das hat mich schon sehr geärgert. Da hätte mich dann irgendwie das kleine Hotel auf Ibiza oder so mehr angemacht. Aber problematisch finde ich, glaube ich, den Flug, wenn du da hinkommen, finde ich sehr problematisch, was jetzt das Ansteckungsrisiko angeht. Ich glaube schon, also du kannst dich vor Ort, kannst du dich schützen, aber weißt du, im Flugzeug, wenn du im Flugzeug sitzt, zwei Stunden.
Ja, du fährst ja auch mit den Öffentlichen.
Ja, aber auch in den Öffentlichen habe ich einen generellen Luftaustausch. Im Flugzeug wird die Luft umgewälzt und gefiltert, aber da, weißt du, also finde ich schon schwieriger, als jetzt mich 10 Minuten in die U-Bahn zu setzen, wenn ich jetzt 2 Stunden mit 50, 60 anderen Leuten, das sind ja eigentlich mehr in diesen Ferienbombern, im Flugzeug sitze.
Ja, aber wenn das denn so wäre, ja, also gehen wir mal davon aus, dass du recht hast. Da müssten doch inzwischen schon sämtliche Stewardess und was weiß ich was alles, alle und alle Corona angesteckt sein. Da gäbe es doch schon längst ganz signifikante Fälle.
Ja, vielleicht wird das ja vertuscht. Oh. Wer weiß?
Nee, ich glaube nicht. Also die Lufthansa ist bestimmt nicht müde, irgendwie sich um Subventionen zu bemühen, wenn sie da irgendwie sowas riechen.
Also ich weiß es nicht. Ich bin mir da einfach unsicher. Das ist jetzt aber auch meine unprofessionelle Meinung. Ich habe mich da jetzt auch noch nicht wirklich schlau gemacht.
Ab nach Thema. Ibiza mit dir.
Nee, also Ibiza ist so. Also wenn, dann eher Mallorca. Übrigens, Mallorca hat jetzt offiziell beschlossen, Leute, Ballermann ist over, ja. Oh. Also sie haben sie die letzten Jahre stark reguliert und haben jetzt einfach in der Corona-Zeit gemerkt, dass es einfach nicht funktioniert und dass der gute deutsche, engländische und russische Tourist einfach zu extrem ist, was das betrifft, und El Arenal wird es in dieser Form wohl nicht mehr geben. Ich finde einen Grund zu feiern, weil Mallorca ist eine schöne Insel und die wird von diesem El Arenal-Bild einfach komplett versaut.
Das kriegt ihr aber auch nicht mehr raus, das Bild.
Ja, ich denke, das ist in 10 Jahren denken wir alle anders über die Insel. Da können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wie das war. Weil jetzt hängen die eh schon alle in Ungarn da an diesem Goldstrand.
Du meinst dann so in 10 Jahren, wenn die Menschen auch München nicht mehr mit dem Oktoberfest oder Bayern nicht mit dem Oktoberfest in Verbindung bringen?
Da bin ich auch sehr gespannt. Die Entwicklung der Wiesen in München. Gibt es nächstes Jahr ein Oktoberfest?
Könnte mich nicht weniger interessieren. Ich gehe da nie hin.
Ich gehe da auch nie hin, aber ich Also ich glaube, nein.
Aber es geht ja auch um unser Wahrzeichen. Hm.
Welches Wahrzeichen denn? Der vollgekotzte Hauptbahnhof?
Ich habe jetzt ein Münchner Modelabel entdeckt. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht zu negativ spreche. Aber das ist dieses komische 089 Modelabel, die so ein bisschen so, ich weiß nicht, so chicker, Hip-Hop-mäßiger, sportlicher Klamotten produzieren. Aber dann da andauernd so Aufdrücke draufhauen wie stolz auf das, auf die schönste Stadt der Welt oder oh Gott. Wir lieben München und so ganz
merkwürdig. Ja, das ist halt diese, die einen nennen es Heimatliebe, die anderen nennen es Patriotismus, was ich persönlich eh immer wahnsinnig schwierig finde. Ich mag das ja gar nicht. Ich meine, München ist eine schöne Stadt, ich lebe gerne in München. Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und so ein T-Shirt anziehen, Proud to be Bavarian oder so ein Scheiß, ja. Das ziehen ja meistens auch die Falschen an, solche
das
Sachen.
Halt, das ist halt das Ding. Also es gibt auch so einen Gegenentwurf. Also es gibt ja auch einen Gegenentwurf, das ist The Casual Monks. Die zum Beispiel, die finde ich wieder okay, weil die so ein bisschen dieses Münchner Gefühl jetzt nicht so patriotisch irgendwie aufpassen. Die haben dann so Aufdrücke wie Borzenbeutz oder irgendwie so Bavarian Bandit-mäßig, irgendwie so ein Bayer mit einem Trachtenhut, aber dann so ein Halstuch, was irgendwie in so Bayernfarben ist oder so.
Ah ja, ich weiß, was du meinst. Ja, die haben auch dieses geile Münchner Kindle entworfen mit dem Stinkefinger.
Das kann sein, ja, das kann sein, dass auch von denen kommt. Ah, das wollte ich mir schon immer mal holen, genau.
Oh, das ist so teuer. Ich habe das auch schon mal gesucht. Das gibt's wohl nicht mehr. Das kriegst du nur noch von Leuten, die es halt gekauft haben damals. Und ich glaube, das kostet mittlerweile irgendwie um die 600 Euro oder so.
Schade. Du meinst das, was irgendwie aus dieser Bierdose trinkt und auch so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen Hooligan-Lifestyle so und. Ich finde das, da gab es ja mal so eine Figur, steht in manchen Läden im Schaufenster. Als Deko-Objekt wohlgemerkt. Und das habe ich, ich sehe es immer wieder mal irgendwo rumstehen, meistens in sehr sympathischen Läden. Aber das kannst du vergessen, dass du das noch kaufen kannst oder dass du es bezahlen kannst. Ich finde halt, das sind Preise, ja, wobei andererseits, ne, die geben für vielen anderen Schmarrn viel mehr Geld aus.
Ja, ich habe jetzt einen Hoodie entdeckt, den kann ich mir nicht leisten. Also das geht theoretisch nicht. Also unmöglich. Weil der kostet.
Balenciaga?
Nein, das ist von so einem Berliner Label. Und die haben mit Sea-Watch zusammen eine Kooperation. Und das ist schon mal ziemlich geil, weil irgendwie 100% der Löse, die durch diesen Pulli gemacht werden, gehen einfach an Sea-Watch. Also gehen einfach an die Leute, die Flüchtlinge auf dem Meer einsammeln. Und auf den Hoodie steht irgendwie so richtig geil drauf. Es gibt auch die passende Hose dazu. Kostet dann 300 Euro. Steht irgendwie drauf, My friends came over the ocean.
Und das ist halt. Aber es ist so teuer. Ich kenne die Klamotten, glaube ich. Das habe ich schon billiger gesehen.
Nee, das ist gerade erst bei der Berliner Fashion Week rausgekommen. Aber vielleicht hast du einen Spruch irgendwo anders schon mal gelesen. Das kann sein. Auf jeden Fall ein mega heißes Teil. Aber irgendwie halt nicht bezahlbar. Ich hab mir dann so überlegt, vielleicht frage ich die an, ob sie mir ein Set sponsoren und ich mache denen ganz tolle Mutbilder dafür.
Frag doch mal. Hey, ich mache eine tolle Instagram-Story für euch.
Ey Leute, das haben die mit mir das letzte Jahr auch gemacht. Jetzt bin ich mal dran. Nein!
Ja, aber hey, sag du, hey, du hast einen gut laufenden Podcast, Du hast ein Instagram-Profil, worauf du regelmäßig neue Follower generierst, ja. Du musst ja, weißt du, das Ding ist ja, du musst das ja alles noch schön reden.
Ja, aber ja? Weißt du, wenn die dann die nackten Zahlen sehen und sehen, dass mir so 374 Leute gerade folgen, dann werden sie sich auch denken.
Ja, aber das Schöne ist, dann merkst du dann, ob die andere Seite Ahnung hat oder nicht.
Also ich vermute mal, dass du...
Wenn sie sich auf dein Geschwurbel verlassen und dir den Scheiß geben, dann ist es ihnen entweder egal und denken sich, hau raus den Scheiß, kostet uns eh nichts. Oder sie glauben die Scheiße wirklich oder sie fragen nochmal explizit
nach. Also ich fürchte, ein modernes Berliner Modelabel hat gewisse gewisse Expertise in Social Media. Aber weißt du,
was ja, ich da mir musst denke? Du dir halt jetzt noch schnell einen Twitch-Kanal machen.
Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wenn ich dir mein Portfolio schicke und die Bilder sehen, dass sie es vielleicht in Erwägung ziehen. Weil da habe ich jetzt in der letzten Zeit ziemlich gutes Zeug rausgehauen, gerade so aus so einem Fashion-Bereich. Aber muss man anfragen. Also habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Ich wollte es zumindest versuchen. Ich meine, Fragen kostet nichts. Und hätten ja eventuell beide Parteien was davon, wenn die dann wirklich... Ich habe halt so an diesen... ich habe halt an Shooting gedacht, am Hauptbahnhof, da in dieser Ankunftshalle. Ich glaube, das ist die Starnberger Halle. Da, wo auch die ganzen Flüchtlinge willkommen gehießen wurden.
Der Starnberger Bahnhof, ja.
Also nicht der Teil, der jetzt abgerissen wurde. Der wurde ja auch in der Ab...
Ja, ich weiß, was du meinst. Bahnhof, da.
Oben bei den Gleisen 26 bis, was ist das, 32?
Ja, der richtige Altbau. Ja, genau. Gegenüber vom Palais.
Genau. Und dem Bayern Fanclub Meile, oder was das ist.
Was? Ach so, also du meinst diese Spielhölle da,
ja,
oder?
Ja, da wo ich nachts immer sehr ungern vorbei.
Ja, das ist schon, es ist Klientel unterwegs, sagen wir es mal so. Also für mich als alten Boy aus der Hood, ja, ich bin da ja aufgewachsen, ich habe da ja meine Kindheit und meine Jugend verbracht, genau in der Ecke, ja. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, oder besser gesagt, ich kann damit leben, weil ich es halt kenne, ne? Aber ich glaube, so als Tourist, wenn du in München ankommst, vielleicht gerade spät abends, so um 10 oder so, steigst aus der S-Bahn, suchst dein Hotel und du kommst da an diesen Hauptbahnhof. Aber das war schon immer so. Jetzt ist es noch schlimmer mit der kompletten Baustelle. Also es ist ja auch noch dann mega unübersichtlich und verwirrend. Aber du wirst dir dann schon denken, und das soll also eine der schönsten Städte der Welt sein.
Ja gut, aber dass eine der schönsten Städte der Welt ist, das sagen auch nur die Münchner. Warte, wie war das? Das ist die erste Stadt oder die einzige Stadt in Deutschland, die sich selber als Weltstadt mit Herz bezeichnet.
Aber weißt du, München gibt so viel auf sein, wir sind so schön grün und wir haben so eine schöne Altstadt und was weiß ich. Und egal, jeder, der nach München kommt, muss entweder diesen scheiß Flughafen, der am Arsch der Welt ist, irgendwie in Kauf nehmen oder kommt am Hauptbahnhof an, wo du einfach mitten in die Arschritze der Stadt geschleust wirst, weißt du?
Hast du jetzt schön
gesagt. Also, ja, es ist halt leider so. Es riecht halt auch so am Hauptbahnhof, ne? Es sind halt wirklich nicht die schönsten Teile der Stadt, ne? Und das musst du dann, da musst du da, glaube ich, erstmal mit klarkommen, wenn du die Bilder aus dem Reiseführer gesehen hast und dir denkst, irgendwie, irgendwas läuft hier falsch. Also, weiß es nicht, wenn ich jetzt in Frankfurt ankomme und ich sehe sowas, sage, ist das in Ordnung?
In Frankfurt kommst du ja zum Glück nicht in der Stadt, dann sind immer gleich am Flughafen.
Naja, also Frankfurt Hauptbahnhof ist auch speziell.
Ich war da noch nie in Frankfurt tatsächlich.
Ich überlege gerade, ich war nur mal auch kurz zum Umsteigen in Frankfurt.
Mir gefällt die Hafenoptik beim Vorbeifahren mit dem Zug.
Ich fand, was ich ja, genau, ich bin, glaube ich, auch nur vorbeigefahren an Frankfurt, oder bin ich, ich weiß es, ich habe das Gefühl, ich war schon mal am Frankfurter Hauptbahnhof, ich bin mir aber echt nicht mehr sicher. Aber das Vorbeifahren fand ich total interessant, weil du hast halt Frankfurt am Main, ne, die Börsenstadt hast du im Kopf und, ne, Hochhäuser und was weiß ich, und du fährst so an Frankfurt vorbei und merkst, das ist ja eigentlich, ist das nur ein klitzekleiner Teil dieser Stadt. Alles andere ist genauso wie jede andere deutsche Großstadt. Wobei ich aber, was mir auch gerade einfällt, Hamburg ist jetzt auch nicht so schön, wenn du mit dem Zug ankommst, ne? Also.
Hamburg? Aber da habe ich bisher in meinem Leben nur einen Nachmittag verbracht, aber ich kann mich noch erinnern, dass Hamburg mich schon sehr beeindruckt hat. So eben.
Hamburg ist toll. Also ich fand es auch sehr, sehr schön, als ich letztes Jahr da war. Aber ich bin eben auch, ich bin mit dem Zug angekommen. Und ich hatte noch relativ viel Zeit, weil mein Zimmer, glaube ich, erst, ich bin, glaube ich, um 11 angekommen und mein Zimmer war, glaube ich, erst um 1 fertig oder halt bezugsbereit. Und ich bin dann halt zu Fuß mit meinen schicken Renova-Köfferchen da vom Hamburger Hauptbahnhof zu meinem Hotel. Und das ist schon so eine Gegend auch, wo du dir denkst, okay. Also es ist ein sehr bunt gemischter Haufen, ne? Also du wirst halt von irgendwelchen widerlichen runtergekommenen Sexshops empfangen und was weiß ich. Aber wenn du, je länger du läufst, desto schöner wird es dann eigentlich.
Was halt Hamburg, finde ich, also jetzt aus meiner Erfahrung von einem Nachmittag in Hamburg, irgendwie so besonders für mich gemacht hat, war, dass es eben wirklich noch so ganz unterschiedliche Stadtteile gibt, die ja einfach komplett unterschiedlich aussehen und ein ganz anderes Feeling haben. Also du hast da den dieses Hauptbahnhofnähe, dann hast du diese Altstadt, dann hast du diese Business, das Businessviertel, dann hast du da diese Hafengegend. Mhm. Irgendwie in München finde ich
ist alles, ja, es ist schon gleich, anders, so, ne?
Vom Gefühl her. Es sei denn natürlich, du bist
so nach St. Pauli und so. Naja, München wird immer gleicher leider. Also muss man wirklich sagen. Wobei, du hast schon Unterschiede. Ich meine, ich wohne hier im beschaulichen, kleinen, ruhigen
München. Ich bin ja hier im Beverly Hills von München.
Für mich ist der Schwabing mittlerweile ein Kulturschock. Also ich bin letztens durch Schwabing irgendwie spaziert, weil ich musste zur Bank und es gibt nur eine Filiale von meiner Bank. Und die ist halt hinten an Schwabing, in der Nähe vom Haus der Kunst. Und ich hatte Zeit und habe mir gedacht, komm, da gehst du jetzt irgendwie zu Fuß irgendwie noch durch die Gegend und bin... Oh, ich bin nicht hingelaufen, ich bin bei dir vorbeigelaufen, hoch zum Hohenzollernplatz irgendwie gelaufen und ich habe mir halt irgendwie gedacht, okay, also bei mir in der Gegend sind halt auch Bonzen ohne Ende unterwegs, ja, und du merkst halt schon, dass die Leute Geld haben, aber bei uns hat es keiner nötig, sich so einen scheiß riesen Dodge Ram SUV zu kaufen, um zu zeigen, wie viel Geld er hat und was weiß ich. Und auch diese Attitude, die du im Schwabing irgendwie hast, finde ich mittlerweile. Also ich mochte Schwabing noch nie, muss ich auch dazu sagen. Aber es ist schon sehr so, ach ja, und wir sind ja hier Schwabing, Herzen Münchens und wir sind alle so jung und hip und erfolgreich und was weiß ich, ja. Also ich mag es einfach.
Also nicht. Ich hab noch nie so viele Ladenbesitzer auf dem Sonnenstuhl den ganzen Tag vor ihren Laden flitzen sehen wie hier, muss ich dazu sagen.
Auch das, wo ich mich auch wieder frage, Schwabing, sind die Mieten jetzt nicht unbedingt günstig, aber wird man sich wohl leisten können.
Ja, das ist absurd. Aber gut, ich meine, du hast natürlich auch viele Arbeiter hier, so. Das darf man auch nicht vergessen. Ich sehe zurzeit auch immer wieder so, warte, entschuldige die Wortwahl, aber es ist nett gemeint, so ein bisschen so Grattler sehe ich zurzeit auch viele immer wieder in Schwabing und das freut mich dann, weil ich mir denke, okay, die wohnen scheinbar auch hier und
noch?
Ja, noch, ja.
Es wird halt leider alles komplett verdrängt, ne? Also ich hoffe ja wirklich, dass sich das wieder ein bisschen entspannt. Angeblich ist ja die Mietsituation gerade in den großen deutschen Städten wohl entspannter durch Corona, weil ja viele, die ihre Wohnungen als Airbnbs vermietet haben, jetzt dann gesagt haben, okay, ich vermiete wieder normal, weil da kommen dann wenigstens Leute oder ich habe wenigstens meine festen Einnahmen.
Und du hast natürlich auch den Aspekt, dass ganz viele Studenten, den darf man nicht unterschätzen, jetzt gerade ja ihr Studium mehr oder weniger online haben. Also die meisten haben es ja online. Und dann, wenn du es online hast, dann kannst du auch einfach draußen bei deinen Eltern bleiben oder du kannst die Wohnung mal kurzfristig vermieten oder so. Weil warum solltest du mitten in München hocken, einen Riesenhaufen Miete zahlen, dir was suchen, wenn du so einfach auf dem Land oder was weiß ich, da wo du halt herkommst, dein Studium machen kannst.
Ja klar, ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, wieso nicht, ne? Ja. Also
ganz andere Frage. Kommst du eigentlich zu meinem Geburtstag?
Oh Gott.
Dann würdest du gleich mal auf Band haben, dass du da sicher zusagst.
Das was?
Dass du sicher zusagst, dass du dich da blicken
lässt. Dass ich sicher, ich habe nicht Zusage verstanden und hätte dir dann fast zugestimmt. Ach, Daniel.
Jetzt komm, so eine kleine Party, wenn wir Glück haben, werden wir sogar von der Polizei gesprengt.
Ja, super, geil, habe ich richtig Bock drauf. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, Daniel, aber ich tendiere eher zu nein. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr vorsichtig momentan und ich finde, dass viel zu viele Leute es wieder zu locker sehen und wir, glaube ich, volle Kanne in wieder verschärftere Ausgangsregelungen etc. reinschüttern werden, spätestens wenn alle aus dem Urlaub zurück sind und die Sommerferien vorbei sind. Die Sommerferien sind, wann sind die vorbei? Anfang September? Ich prophezeie, spätestens Mitte Oktober wird wieder verschärft.
Ja, schauen wir mal. Also, ich finde, so eine gewisse grundoptimistische Haltung kann man sich inzwischen, also nee, sollte man sich nicht leisten, aber man muss es zumindest nicht. Also natürlich ist, ich bin
Ja, ich
damit.
sehe halt auch, wie die Leute sich benehmen, ne? Also es ist halt vielen scheißegal mittlerweile wieder. Also
Ja, manche sind, also ich hab so das Gefühl, es gibt so zwei Extreme und die bestimmen so ein bisschen die Diskussion. Das sind die einen, die da sehr aggressiv und vehement dahinter sind. Und es gibt die da
oh
sehr aggressiv und
ja,
vehement
das.
auf der Gegenseite stehen.
Ich habe es mir gestern in der U-Bahn gedacht. Ich steige am Westfriedhof aus der U-Bahn aus und da steht ein alter Mann und er schreit jeden an, der seine Maske nicht auf hat, aber halt auch richtig aggressiv. Maske
Ja.
ab! Also so richtig. Der hat auch diesen Ton drauf gehabt, wo ich mir gedacht habe: Endlich kann der Deutsche mal wieder alles, was fremd ist, beschimpfen. Ja, da freust du dich so richtig, du alter Mann, oder? Endlich kannst du wieder denunzieren und Leute, die nicht so sind, wie du es gerne hättest, anschreien und runtermachen. Und hinter dir stehen halt auch noch Leute, die sagen: Ja, richtig, zeig's denen, weißt du?
Ja, da hat mir auch eine Fahrkartenkontrolleurin in den Zug erzählt, dass sie es zurzeit immer wieder erlebt, dass gerade so ältere Leute wahnsinnig aggressiv bei den Masken reagieren. Und dass sie es auch schon teilweise hatte, dass dann irgendwie zwei ältere Herren sich fast geschlagen hätten, irgendwie im Zug voreinander standen, sich aufgebauscht haben und angeschrien haben und darüber diskutiert haben. Wo ich mir dann wieder gedacht habe, das ist ja eigentlich voll kontraproduktiv, Leute, wenn ihr euch so anschreit, dann haut ihr doch viel mehr Keime raus. Aber.
Ja, es ist halt das, also das Denunziantentum ist halt wieder sehr, sehr stark, ne? Es ist eine schwierige, ich bin auch ein Verfechter des Maskentragens und ich spreche auch jeden an, der irgendwie, ich meine, wenn er zu mir in den Laden kommt, sowieso, ich hatte da schon sehr interessante Diskussionen. Also vor allem von Verweigerern. Man muss aber auch wirklich sagen, dass das wirklich 99% der Leute das Ding aufsetzen, ob sie jetzt möchten oder nicht, weil sie genau wissen, dass es halt einfach anders nicht funktioniert momentan. Jeder hat da halt so versucht sich da so seine Möglichkeit zu suchen, das ein bisschen zu umgehen. Die einen sind halt die Nasenbären, die ihre Nase raushängen lassen. Das Beste, was ich bis jetzt hatte, das war eine Dame, die kam zu mir in den Laden mit einem Motorradhelm auf. Das Visier ging aber nur über die Augen, also hat noch nicht mal wirklich die Nase bedeckt. Alles andere war
Okay,
offen.
ja, das ist ja spektakulär.
Und sie kommt rein und ich bitte sie doch einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Also ich sage auch mittlerweile absichtlich Mund-Nasen-Schutz und nicht nur Maske, damit die Leute auch verstehen, dass das über die Nase muss. Ja, liebe Leute, wenn ihr euren Pimmel aus der Unterhose raushängen lässt, dann ist das in Ordnung, aber ihr macht das alle nicht, also packt euch eure Nase ein. Auf jeden Fall wollte sie mir dann weismachen, dass das ja genauso wie diese Face Shields ist,
Ja, die.
worauf ich nur gesagt habe, ja, da würde ich schon mit mir reden lassen, wenn das Ding halt einfach auch das komplette Gesicht bedecken würde, ja, also dann ist für mich so ein Motorradhelm vollkommen okay. Aber wenn das Ding halt nicht mal deine Nase abdeckt, dann ist das definitiv kein adäquater Schutz. Und daraufhin hat sie mich dann eigentlich nur angepflaumt, dass ich doch meine Maske auch nicht auf hätte. Ich muss sie ja nicht tragen. Das war ein großer Fehler, den wir gemacht haben, zu sagen, wir setzen sie nicht mehr auf, weil das für viele die Aufforderung ist, selber auch keine mehr aufzusetzen.
Na, natürlich.
Mittlerweile tragen wir als Verkäufer wieder Masken. Einfach um mit gutem Beispiel voranzugehen. Es ist eine bunte Mischung. Die meisten vergessen es wirklich, das muss man auch dazu sagen, wobei ich jetzt nach 3 Monate, 4 Monate, ich weiß gar nicht, wie lang es jetzt schon ist, nicht verstehen kann, wie das immer noch nicht wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber mein Gott, da bin ich vielleicht zu penibel.
Also ich merke es bei mir, dass ich es eigentlich schon sehr automatistisch eigentlich sehr viel mache.
Oder? Also.
Also wahrscheinlich fände ich es auch inzwischen schon sehr komisch, wenn ich in ein Land reisen würde, wo ich in den Öffentlichen keine Maske tragen muss.
Ja, fahr nach Bulgarien.
Aber die haben sehr
Also,
schöne Schwimmbäder, habe ich
Gold.
gehört.
Google mal, ist Goldstrand, oder? Der ist in Bulgarien. Ich glaube, Goldstrand nennt sich das.
Golfstrand, gibt es da so aktuelle Bilder davon?
Oh ja!
Oh, wow, okay.
Interessant, was da so los ist, ne?
Ja.
Also das ist auf jeden Fall der adäquate Ersatz für den Ballermann. Wesentlich günstiger. Und man kann es so richtig krachen lassen. Weil da ist es den Leuten halt so richtig scheiße.
Sehr heftig. Die stehen ja förmlich aufeinander.
Ja, und das alles ohne Maske. Aber mein Gott.
Aber da würde ich mich auch außerhalb
von Corona. Wir hängen schon wieder bei
Corona. Ja, da würde ich mich auch außerhalb von Corona nicht hinbewegen.
Ich mag das auch gar nicht. Ich verstehe nicht, wie man sowas Urlaub nennen kann. Aber es gibt halt anscheinend Leute, die brauchen das.
So viele Kinder auch. Die sind dann so laut. Aber ich verstehe ja am Strand liegen verstehe ich ja eh nicht. Das war eh nie was ich verstanden habe. Ich verstehe es auch nicht, wie man sich in die Sonne legen kann, einfach nur in der Sonne liegt. Das waren auch Sachen, die ich nie verstanden habe.
Also am Meer sein ist toll, einfach das Gefühl des Meeres. Ja, aber da stundenlang am Strand liegen, verstehe ich auch nicht. Aber ich bin halt auch eher, mich zieht es halt dann, glaube ich, eher so Richtung Nordatlantik, ne? Irgendwie Irland, Normandie ist doch auch Nordatlantik, ne?
Ja, halt so ein bisschen mehr diese kühleren, windigeren.
Ja, weißt du, so halt einfach so die raue See, ja. Echte, unrasierte Männer, ja, wir stechen in See.
Ja, das wäre mal wieder schön. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich in See gestochen bin, da bin ich mit Freunden über den, was war das, Starnberger See gerudert.
Ja, auch interessant. Ich überlege gerade, bei mir war es das letzte Mal Kroatien, die Überfahrt vom Festland nach Raab. War auch schön, 20 Minuten auf dieser Fähre. Man hat sich schon gefühlt wie so ein Seebär. Ne? Also.
Weißt du, was sie auch manchmal suchen? Sie suchen ja immer wieder für solche Kreuzfahrtschiffe einen Kreuzfahrtschiff-Fotografen. Da habe ich mir schon ein paar Mal überlegt.
Also, ich kann nur selber sagen, ich habe das ja auch überlegt mal nach der Ausbildung, so eine Zeit lang auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen, weil du kannst halt echt, du verdienst gutes Geld und du hast nicht viel Möglichkeit, Geld auszugeben. Das ist, glaube ich, schon interessant, ne?
Meine Alternative wäre sowas wie Work and Travel zu machen. Das wäre auch noch eine gute Möglichkeit, aber da kommst du halt nicht mit einem großen Plus raus.
Nee, nicht wirklich. Also, wenn du sowas machst, irgendwie für ein Jahr woanders zum Arbeiten hingehen, dann muss sich das schon auch lohnen, ne? Also, da muss dann schon was rumkommen bei. Außer natürlich, du machst das für die Experience, ja, für dein.
Ja, ich habe schon, ich muss sagen, ich wäre bereit für so eine, ich habe mein Abitur fertig, ich mache jetzt so ein.
Ja, ich habe jetzt ein Jahr in Australien gelebt und I dream in English now.
Ja, hallo, das machen die großen, erfahrenen Berufsleute ja auch, die dann ist dann halt Sabbatical, ja.
Ja, das Sabbatical, das sagenumwobene Sabbatical. Andere sagen arbeitslos, aber es ist der Unterschied zwischen arbeitslos und Sabbatical ist, glaube ich, einfach, dass ich im Sabbatical genügend Kohle habe, um es zu genießen.
Ja, und außerdem, dass es besser aussieht auf dem Lebenslauf.
Ja, aber da reinschreiben kann ich da ja, was ich möchte. Also, wenn dich ein Personaler fragt, was du denn in diesem Sabbatical gemacht hast, musst du ja nicht unbedingt erzählen, dass du in der JVA gesessen
bist. Sprichst du da aus Erfahrung?
Ich war noch nie in der JVA. Nein, das stimmt nicht. Ich war zu Besuch in der JVA.
Da warst du ja praktisch drin.
Ich war drin, ja, so richtig. Aber das ist auch interessant, allein der Besuch. Gibt dir schon, vermittelt dir jetzt nicht ansatzweise das Gefühl, wie es ist, aber du machst ja so diese Prozedere auch mit. Du musst deinen Ausweis abgeben, du wirst durchsucht und du wirst die ganze Zeit begleitet und du darfst ja im Endeffekt auch nichts mitnehmen und das ist schon krass. Und wenn du dir überlegst, dass du das dann, also, dass dir da halt dann alles abgenommen wird und du dann da einfach eine Zeit für ein Jahr oder länger dann einfach da eingesperrt bist und nichts anderes sehen wirst, ist schon krass, glaube ich.
Das kommt immer darauf an, was aus dem Jahr gemacht wird. Also ich meine, es gibt ja in Schweden ganz tolle Programme für Inhaftierte, dass sie dann auch wirklich ihre Fähigkeiten ausbauen. Also die geben sich ja sehr viel Mühe, dass die ehemaligen Inhaftierten da...
Ja klar, aber trotzdem bist du eingesperrt und bist nicht frei.
Ja, also das Gegenteil von der bayerischen Flüchtlingspolitik.
Die bayerische Flüchtlingspolitik ist ein Thema für sich, ja, das ist...
Da brauchen wir jetzt nicht anfangen.
Nee, das ist, wir sind eh schon wieder über der Zeit eigentlich, wie ich gerade sehe.
Ja, es hat ja geklappt, wir haben es dann nur geredet und kein festes Thema gehabt, aber irgendwie hat es funktioniert. Mich würde es interessieren, wie das jetzt angekommen ist bei unseren treuen Hörern, die hoffentlich jetzt nach der Sommerpause noch dabei sind, ob das jetzt ein...
Ach, selbstverständlich.
Na gut. Ansonsten.
Ja, schreibt uns auf Twitter, @Stein und Knorke, wie immer, ne? Feedback, Anregungen, immer sehr willkommen oder einfach nur ein kurzes Hallo, lasst ein Follow da, lasst ein Like da. Ich höre mich schon an wie so ein YouTuber.
Ja, subscribe, leave a like.
Genau, und ganz wichtig, auf die Glocke genau, drücken.
Ring the bell.
Drückt die Glocke. Verdammt nochmal. Ja, in diesem Sinne, hast du denn noch abschließende Worte?
Oh, ich bin durch heute. Das gestern einen langen Nachtspaziergang gehabt. Heute so durch den Tag gesiecht. Bin überhaupt ganz, ganz begeistert, dass du mich noch zu so einer anregenden Unterhaltung bewegen konntest. Aber schön.
Ja, ich hänge auch schon ein bisschen in den Seilen und freue mich jetzt schon ein bisschen auf Stopp zu drücken. Und ja, in diesem Sinne, Leute.
Macht's es gut.
Schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr da seid und gehabt euch wohl. Macht es gut und ja, investiert in Bitcoin.
Tschüss.